Liebe Gäste, liebe Freunde, liebe Gemeinde, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 4 bis 10. Und da lesen wir: Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit wegen seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, obwohl wir tot waren durch die Übertretungen, Gott aber hat uns mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Und hat uns mit auferweckt und mit hingesetzt in die himmlischen Welten in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade durch Güte gegen uns erweist in Christus Jesus. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Und dies nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aufgrund von Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Schöpfungswerk, geschaffen durch Christus Jesus zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Soweit der Text. Ein nicht gerade einfacher Text. Er ist gut eingewickelt. Wir wollen ihn auswickeln. Eine Vorbemerkung. Es ist ja in der Regel so, dass immer von dem gesprochen wird, was nicht ist. Mal abgesehen von dem, was an Erinnerung da ist, also was früher war oder was erreicht worden ist, wo gelobt wird. Aber ansonsten wird von dem gesprochen, was nicht ist, was noch nicht ist oder nicht mehr so ist, wie es sein sollte. Und das ist am Küchentisch eigentlich nicht viel anders als in der Gemeindeleitungssitzung. Und das ist im Bundestag eigentlich auch nicht anders als in den Briefen des Neuen Testaments. Die sind geschrieben worden, weil sie notwendig waren, weil der Heilige Geist den Empfängern etwas zu sagen hatte und nicht, weil alles schon im grünen Bereich war und nicht, weil alles schon eitel Sonnenschein war. Und vielleicht war es auch nicht mehr so, wie es einmal gewesen sein sollte oder wie es gewesen war. So schreibt zum Beispiel der Apostel Paulus an die Galater in Galater 5, ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit zu gehorchen? Darum schrieb zum Beispiel Paulus den Galaterbrief. Das sollten wir also im Hinterkopf behalten und ich werde darauf wieder zurückkommen. Zu unserem Predigttext in Vers 4. Kapitel 2, Vers 4. Er beginnt mit Gott aber. Gott aber hat uns lebendig gemacht. Dieser Vers steht ganz im Kontrast zu den drei vorangegangenen Versen. Dort wird festgestellt, dass wir tot waren. Tot durch unsere Übertretungen, tot durch die Sünde, tot durch unsere Begierden. durch unser Habenwollen. Wir waren von Natur aus Kinder des Zorns, steht da. Dieser Ausdruck meint mit Römer 1, Vers 18 Gottes Nein gegen alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Wir würden heute vielleicht sagen, wir waren Selbstbezogene, Selbstsüchtige, die nur sich selbst lieben und andere vergessen oder gar ablehnen, klein machen, abwerten und dann ihnen auch noch die Schuld dafür geben. Wir waren auf dem Weg des Todes, wir gehörten zum Machtbereich des Todes. Gott aber hat uns lebendig gemacht. Ich werde im Folgenden auf vier Aspekte unseres Textes, die mir wichtig erscheinen, näher eingehen. Der erste Aspekt: Der Handelnde ist Gott, nicht wir. Gott aber hat uns lebendig gemacht. Wir konnten es nicht. Der Handelnde ist Gott. Dass wir glauben, ist nicht unser Verdienst, sondern Geschenk Gottes. Und Gottes Handeln ist das Kontrastprogramm zu unserem eigenmächtigen, selbstsüchtigen Handeln. Gott ist der Akteur für unser Sein vom Tod zum Leben. Und warum? Was ist der Beweggrund, die Motivation Gottes für sein Handeln? Da lesen wir in Vers 4: Gott ist reich an Barmherzigkeit. Wir lesen schon im 2. Mose, also im Exodus 34, Gott ist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Genauso steht es auch im Psalm 86. Der zweite Beweggrund Gottes, auch Vers 4, wegen seiner vielen Liebe, mit der er uns geliebt hat. Und wir wissen ja mit 1. Korinther 13, dass die Liebe nicht berechnend ist und nicht ihren Vorteil sucht. Und dass sie auch das Böse nicht nachträgt und dass sie niemals endet. Das bedeutet für uns einen echten Neuanfang. Ein Neuanfang um unserer selbst willen. Nämlich Gottes Liebe macht Tote lebendig. Der dritte Beweggrund Gottes steht in Vers 7, wegen des überragenden Reichtums seiner Gnade durch Güte oder man könnte auch noch sagen durch Freundlichkeit. So ist Gott. Er nutzt seine Macht nicht dazu aus, dass er uns klein macht, dass er uns Angst einjagt, dass er uns ausnutzt und uns abhängig macht oder uns knechtet, sondern wegen seiner reichen Barmherzigkeit, wegen seiner reichen Liebe und Güte schenkt er uns Leben und macht uns lebendig. So ist Gott. Und wir können uns die Frage stellen, und wie sind wir? Ich komme zum zweiten Aspekt. Der macht auf eine Gefahr oder auf eine Versuchung aufmerksam, nämlich, dass Jesus als der Gesalbte Gottes bei dem Handeln Gottes gar keine Rolle spielen könnte, wenn Gott handelt und uns vom Tod zum Leben führt. In dem damals aufkommenden religiösen Denkschema der Antike störte so eine Vorstellung, dass ein Mensch der Erlöser, der Erretter, der Befreier sein sollte, der auch noch von Gott nach seinem Tod auferweckt wird. Das ist heute nicht viel anders als damals. Die damalige Geistesströmung nannte sich Gnosis. Heute heißt diese Geistesströmung Esoterik. Wo Jesus zwar als Vorbild oder sogar als der neue Mensch anerkannt wird, aber als Sohn Gottes, als der, der uns das Heil Gottes vermittelt, wird er nicht gebraucht und schon gar nicht anerkannt. Und Auswirkungen dieser Sichtweise finden wir auch in Freikirchen wieder, beispielsweise in der Haltung: Mit Jesus als Mensch kann ich etwas anfangen, aber Gott ist mir fern und fremd. Ich habe keine rechte Beziehung zu ihm. Jesus als Sohn Gottes? Oder die entgegengesetzte Haltung: Jesus ist mir reichlich fremd, ich brauche ihn nicht. Wenn ich etwas habe, dann wende ich mich gleich an Gott, der ist der große Chef. Da wäre mir Jesus nur im Weg. Warum sollte ich mich da also noch mit Jesus abgeben? Ganz anders unser Text. Was lesen wir da? Gott hat uns mitlebendig gemacht mit Christus. Gott hat uns mit auferweckt und uns mit hineingesetzt in den himmlischen Machtbereich in Christus Jesus. Damit Gott uns gegenüber seine Güte in Christus Jesus erweist. Gott hat uns geschaffen durch Christus Jesus zu guten Werken. Immer wieder Christus Jesus. Vielleicht ist das für uns selbstverständlich, aber dass die Rolle von Christus, dem Messias, dem Gesalbten, Jesus so sehr betont wird, lässt aufhorchen. Das scheint für die Empfänger des Briefes damals nicht so selbstverständlich gewesen zu sein. Zumindest bestand die Gefahr, dass die Rolle von Jesus als dem Christus, als dem Messias, als dem Gesalbten Gottes an Bedeutung verliert. Und wir können uns fragen, wie sieht es bei uns heute aus? Wir feiern ja heute Abendmahl, aber eigentlich feiern wir nicht Abendmahl, eigentlich feiern wir Christus Jesus. Ihn als den Auferstandenen, ihn als den Gegenwärtigen, der jetzt mitten unter uns ist, den feiern wir. Und ich komme zum dritten Aspekt des Textes. Es fällt auf, wie sehr betont wird, dass die Veränderung an uns vom Tod zum Leben in keiner Weise unser Verdienst ist. Zweimal steht da, Vers 5, durch Gnade seid ihr gerettet, und Vers 8 und 9, durch Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Und dies nicht aus euch heraus. Es ist Gottes Gabe, nicht aufgrund von Werken, damit niemand sich rühme. Also auch unser Glaube ist nicht selbstgemacht oder das Ergebnis von unserer Leistung. Glaube ist ein Geschenk, eine Gabe von Gott. Dass wir als Christen leben, ist nicht unser Schöpfungswerk. es ist nicht unser Verdienst, sondern wir sind geschaffen durch Christus Jesus. Er hat uns die Liebe des Vaters offenbart. Wir können nichts dazu beitragen. Wir können uns nur beschenken lassen. Wir können nur das Geschenk, nämlich unser Leben in und mit Gott, annehmen und Danke dafür sagen. Das ist mit unserem menschlichen Leben nicht anders. Es ist genauso. Wir haben es geschenkt bekommen. Wir sind das Geschenk selber und wir sind die Beschenkten zugleich. Und was macht man mit Geschenken? Man kann sie annehmen oder sie ablehnen. Nur wenn wir unser Leben ablehnen, haben wir ein dickes Problem. Eigentlich müssten wir dann zu unseren Eltern zurückgehen und sagen, ich will mein Leben nicht, hier habt es wieder, nehmt es gefällig zurück. Aber wer macht das schon? Und da gibt es allerdings dann eine ganz verdeckte Variante. Die ist sehr mühsam. Nämlich, man erklärt seinen eigenen Wert, den man von den Eltern hat, für wertlos und geht dann daran, sich seinen eigenen Wert selbst zu verdienen, zu erarbeiten. Das Mühsame daran ist, man muss ständig etwas leisten, denn ohne Leistung wird man wertlos. Sobald die Leistung auf Null geht, geht der Wert auch gegen Null. Der selbstverdiente Wert ist nichts Bleibendes, nichts Beständiges. Er ist sehr flüchtig. Und noch eins, der selbstverdiente Wert genügt nie. Immer könnte man ja noch mehr leisten, noch besser werden, noch länger arbeiten, noch sich mehr anstrengen, noch wertvoller werden, noch reicher, noch glücklicher, noch berühmter, noch anerkannter, noch einflussreicher, noch mächtiger, noch großartiger, noch. Es ist ein Fass ohne Boden. Es gibt nur einen Boden für dieses Fass. Und zwar, dass man sein Leben als das Wertvollste, was man hat, von seinen Eltern annimmt und dankbar dafür ist. Weil nur dann haben wir die Lust und die innere Freiheit, aus dem Leben etwas zu machen. Denn das Wertvollste, was ich besitze, habe ich ja schon. Und ich muss es nicht erst noch verdienen. Und so ist es genau bei Gott. Bei Gott mit unserem geistlichen Leben. Der Wert ist da. Den hat uns Jesus Christus vermacht. Ich brauche nichts mehr zu tun. Mit jedem Verdienst meinerseits mache ich bestenfalls nur noch das Geschenk kaputt. Mache ich die Liebe Gottes kaputt. Und damit komme ich zum vierten und letzten Aspekt unseres Textes. Ich erinnere nochmal, der erste Aspekt war der Handelnde, dass wir vom Tod zum Leben kamen, ist Gott. Der zweite Aspekt, dabei ist Jesus Christus von größter Wichtigkeit. Ja, er ist entscheidend. Er hat die Schlüsselstellung dabei. Drittens, unser Leben mit Gott ist in keiner Weise unser Verdienst. Und jetzt als vierter und letzter Aspekt. Wenn wir unser Leben von Gott annehmen und ihm dafür dankbar sind, dann haben wir auch Lust und Freiheit, etwas draus zu machen. Und das nennt die Bibel gute Werke. Gute Werke. Unser Text in Vers 10 lautet: Denn wir sind sein Schöpfungswerk, geschaffen durch Christus Jesus zu guten Werken. Gute Werke sind also nicht Werke, mit denen wir uns bei Gott etwas verdienen könnten, sondern mit guten Werken sagen wir Ja zu dem, was wir als Geschenk Gottes schon sind und was Gott in uns angelegt hat. Deswegen heißt auch der Vers 10 vollständig: Denn wir sind sein Schöpfungswerk, geschaffen durch Christus Jesus zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitet hat, das heißt also auch in uns angelegt hat, damit wir in ihnen wandeln oder leben. Das heißt, damit wir auch das nutzen und ausleben, was wir als Geschenk, als Charisma, das heißt eigentlich Geschenk, in uns haben. Gute Werke sind genau das, womit wir Gott ehren, wenn wir zu den Werten, die Gott uns gegeben hat und immer wieder gibt, Ja sagen. Wenn wir sie dankbar annehmen, wenn wir sie nutzen und pflegen, wenn wir sie in den Dienst für andere stellen, wenn wir aus Liebe zu Gott den Nächsten lieben, hier in unserer Gemeinde, aber auch darüber hinaus alle Menschen, denen wir Nächste werden können. Denn sie alle sind Menschen, die von Gott gemeint und geliebt sind. Und unser Text redet genau deswegen von diesen guten Werken, weil wir immer wieder Gefahr laufen, zu vergessen, was unsere Bestimmung ist und was unser Leben mit Gott ausmachen sollte. Und weil wir immer wieder Gefahr laufen, uns lieber etwas verdienen oder für uns behalten zu wollen, als etwas von unserem Beschenktsein durch Gott weiter zu verschenken. Genau deswegen ist die innere Rückbindung an Jesus Christus so wichtig. Er hat uns vorgelebt, wie gute Werke gehen. Und er ist mit uns und bei uns und in uns, wenn wir offen sind für sein schöpferisches Werk an uns und durch uns hindurch. Uns, damit meine ich jeden Einzelnen, aber ebenso uns als gesamte Gemeinde. Der Epheserbrief redet damals von dem, was nicht so war, wie es sein sollte. Möglicherweise könnte das auch noch heute für uns in der Hofkirche Köpenick zutreffen. Amen.